können. Das machen wir auch ganz gerne und genießen das auch dann. Die Fahrten war ja nicht ganz so lang bis hierhin, aber schön. Wir sind 21 Jahre verheiratet, im 22. Jahr. Sie sagt nichts, dann stimmt das. Und also letztes Jahr war ich öfters mal unterwegs in Gemeinde und ich war auch schon 24 Jahre verheiratet und 23 Jahre und so weiter, bis ich das mal erzählt habe und dann sagte, du hast gelogen, wir sind erst so. Okay. Und wir haben, also 23 Jahre nicht, 21 Jahre sind wir verheiratet. Wir haben drei Töchter. Eine davon, wie gesagt, habt ihr gestern, haben die meisten von euch gestern schon kennengelernt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir ein Ehepaar unter uns haben, die etwas länger schon verheiratet sind. Und ich weiß nicht, ob gestern oder heute ein Jubiläum feiern. Jetzt sind bei mir Namen Schall und Rauch. Und als der Ralf, das konnte ich mir noch merken, Ralf, mir die Namen sagte, wusste ich schon. Ich habe direkt geguckt, wo ist mein Kugelschreiber, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und es tut mir leid, aber ich weiß, dass ihr beide heute 30 Jahre verheiratet seid. Das ist ein Applaus wert. Und wir gratulieren, also darf ich das im Namen der Gemeinde tun? Einfach, ja, im Namen der Gemeinde. Gratulieren wir euch zu eurem Ehejubiläum und ihr habt euch schon schick gemacht und ihr genießt wahrscheinlich diesen Tag und das ist natürlich ganz, ganz groß, dass ihr in den Gottesdienst kommt. Also ein großes Vorbild. Das heißt, Ehe ist nicht selbstverständlich, sondern hat auch in irgendeiner Weise eine Grundlage, auf der man aufbaut. Und das zeigt ihr dadurch, dass ihr im Gottesdienst seid. Ich denke mal, dass ihr eure Ehe aus Gottes Hand nehmt und euer Leben mit ihm auch gestaltet. Und das wünschen wir euch für den heutigen Tag, ein dankbares Zurückblicken und ein dankbares nach vorne blicken als Eheleute. Gottes Segen für euch.
Ja, danke. Das haben wir auch schon gemacht. Alles Gnade.
Alles Gnade. So ist das. So. Stimmt, wir wollen eine Predigt halten. Und aber noch was. Und ich nehme euch mit in den Kolosserbrief wieder, den hatten wir gestern schon ausführlich besprochen und gestern war es inhaltsreich, lehrreich, viel Gespräch und ich hoffe, dem einen oder anderen qualmt nicht nur heute die Birne und sagt, Mensch, das war aber wirklich, ne? Aber ich habe euch ja versprochen, gestern war es inhaltsreich und lehrreich und heute wird es herzerfrischend und ich hoffe, dass ich mein Versprechen auch einhalten kann. Wir schauen auf den Kolosserbrief ins Kapitel 3 hinein und vielleicht nochmal ganz grob den Überblick, dass der Apostel Paulus im ersten Kapitel des Kolosserbriefes davon spricht, dass es einen Fokus gibt für Gemeinde. Und dieser Fokus ist Jesus Christus. Und er malt Jesus Christus in wunderschönen Farben der Gemeinde vor Augen. Und er sagt, was Christus ist und was er gemacht hat und was wir in Christus sind. Und das macht er in einem sogenannten Christus-Hymnus, also einem Loblied auf Christus, ganz deutlich. Im Kolosser 1 ab Vers 15 kann man das nachlesen. Und im Kapitel 2 macht er dann auch weiter. Und er sagt, was wir in Christus sind oder was durch Christus in diese Welt gekommen ist und passiert ist. Also eigentlich hat diese ganzen ersten anderthalb Kapitel diesen einen Fokus, Jesus Christus. Und warum dieser Fokus? Weil es Menschen in der Gemeinde gab, die hineinkamen und diesen Fokus einfach verrückten und gesagt haben, es gibt aber noch mehr und ich habe euch oder Christus plus, Christus minus, vielleicht erinnern die einen und anderen sich noch daran, kurz erklärt für die, die gestern nicht da waren. Christus plus bedeutet, dass es also Menschen gab, die gesagt haben, Christus ist jetzt nicht unwichtig, aber da gibt es ja noch anderes, was man auch tun muss, damit man errettet wird. Das war die Christus plus Fraktion. Und die brachten auch gleichzeitig Christus Minus mit hinein ins Leben. Wie ist das gemeint? Damit ist gemeint, dass sie Engel verehrten. Das bedeutet, sie haben also Christus nicht mehr als alleinigen Ansprechpartner oder als alleinigen Mittler hin zu Gott betrachtet und gesehen, sondern sie haben gesagt, auch da kann man doch auch mit einem Engel sprechen und auch den könnte man verehren und so weiter. Und deswegen Christus Minus. Also die einen haben bei Christus was dran gemacht und die anderen haben bei Christus was weggenommen. Das ist der Inhalt der ersten beiden Kapitel. Christus ist ganz wichtig. Habt Christus im Fokus. Und Christus ist dieses und das und jenes. Und das sage ich euch deswegen, ihr Lieben zu Kolossä, ihr Gemeindeleute, die ihr hier drin seid, das sage ich deshalb, weil die anderen euch was anderes erzählen. Sie erzählen euch, dass Christus nicht reicht. Und dann geht der Apostel Paulus weg von diesem Thema der Irrlehren und dann springt er ins Kapitel 3 hinein und dann macht er deutlich, was dieses Leben mit Christus und was diese Fokussierung auf Christus, was sie jetzt mit unserem Leben ganz praktisch macht und was da wichtig ist. Und wir lesen einmal so abschnittweise Kapitel 3, die Verse 1 bis 16, ich lese das immer, wie gesagt, abschnittweise und sage dann was dazu. Und es fängt an mit dem Vers 1. Muss ich jetzt irgendwas schon drücken? Ah, super. Guck mal, das sind mir immer die Liebsten, die sagen, ich mach schon. So, jetzt heißt es hier, seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Er lenkt im Grunde genommen oder er beginnt wieder da, wo er im Kapitel 1 aufgehört hat. Schaut auf Christus und im Kapitel 3, dann geht es ein bisschen um die Irrlehre und im Kapitel 3 sagt er es dann wieder. Schaut auf Christus. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid. In diesen paar Versen ist das Thema mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden ein Thema. Und das ist ein Zustand, den Paulus hier den Leuten in der Gemeinde sagt, wenn ihr das seid. Und immer wenn ich denn predige auch über solch einen Text, dann muss ich natürlich zuerst in die erlauchte Runde heute Morgen auch hineinfragen, ja, bist du das denn eigentlich? Weil wenn du das bist, dann wird dir das, was hier steht, in der Folge an Versprechen, an Verheißung, an Anspruch, an Zuspruch, dann wird das auch für dich sein. Bist du mit Christus auferstanden? Das bedeutet, hast du dein Leben in den Tod von Jesus hineingelegt, aufs Kreuz gelegt, wenn man so will? Hast du ihm gesagt, Herr, ich bin ein Sünder und in mir ist nichts Gutes und ich könnte vor dir gar nicht bestehen. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und dass du mich erneuerst und dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und eine neue Geburt schenkst. Denen, die das gesagt haben, denen gilt dieser Text. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid, beziehungsweise wenn ihr mit Christus gestorben seid. Und dann darfst du deinen Blick zum Himmel richten. Wir haben ja gestern das Fach gehabt, Hermeneutik. Ihr erinnert euch, einige Köpfe, da raucht es noch. So, und da haben wir ja gesagt, nie wird in der Bibel in einem Brief irgendwie einfach so etwas gesagt, sondern das hat auch immer einen Bezug zu dem, was vorher gesagt war, was das gesamte Thema des Briefes ist. Das hier ist wichtig. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid oder wenn ihr zu ihm gehört, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Die Irrlehrer, die haben nämlich gesagt, sucht Heil und sucht Göttliches, indem ihr hier auf dieser Erde noch viel mehr tut. Tut gute Werke und feiert noch diesen Feiertag und haltet noch diese Speisevorschrift ein. Und macht noch das Werk und tut noch jenes. Das ist dieses Trachten und dieses Blicken, was auf dieser Erde ist. Und die anderen haben gesagt, Christus ganz gut, aber verehrt Engel und betet sie an und sucht auch noch woanders irgendwelche Heiligen, die ihr anbeten könnt und die ihr ansprechen könnt und die könnten euch ja vielleicht auch noch irgendwie gut tun und irgendwie helfen. Kennt ihr beide Ebenen? Auch in der Gemeinde Jesu, vielleicht bei dir selbst, dass du sagst, eigentlich möchte ich ja Jesus gehören, aber ich müsste ihm doch eigentlich noch ein bisschen mehr gefallen. Ich müsste doch noch ein bisschen mehr tun. Ich müsste ein bisschen mehr Werk dabei fügen und dann hat er mich doch bestimmt noch ein bisschen lieber. Oder auch diese andere Ebene, dass man sagt, naja, Christus ist ja ganz gut, aber ich könnte doch einen Mittler suchen, machen die anderen Kirchen doch auch. Da könnte ich doch mal den Heiligen, wir hatten gestern den Christophorus, glaube ich, ja, auf den haben wir es abgesehen. Aber es gibt ja noch mehr Menschen, mehr Heilige, die man anbeten könnte und Ebenen, wo man sagt, hier ist auch Heil zu finden, beziehungsweise hier ist auch ein Mittler. Die Bibel ist da sehr deutlich und sie sagt, es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen und das ist der Mensch Christus Jesus. Und das meint Paulus, wenn er sagt, schaut, was droben ist. Wenn du ein Problem hast in deinem Leben oder wenn Sorgen in deinem Leben da sind oder wenn du unbedingt Hilfe brauchst oder wenn du vor Angst vergehst. Man sagt so diesen Satz, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Stimmt das? Und eigentlich ist er nur ein Blick weit entfernt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121. Und danach sollen wir trachten. Nicht nach Hilfe durch eigene Leistung und nicht nach Hilfe durch andere spirituelle oder heilige Personen. Du darfst Hilfe bei Christus suchen, schlicht und ergreifend. Ich habe eine schöne Erfahrung gemacht mit diesem Satz. Wir waren unterwegs und meine Frau hatte einen Termin und ich musste warten und da war so eine Kirche. Und da bin ich da hinein in die Kirche. Da habe ich mich so hingesetzt und gebetet. Also die war offen, da war auch kein anderer. Und plötzlich hatte ich so, das war irgendwie so ganz stark, dass ich so, das war so ein hohes, Kirchen sind ja immer sehr hohe Gebäude. Und dann habe ich so gemerkt, das ist wie, als wenn Gott, ich muss noch vorher sagen, ich hatte irgendwie ein dickes Herz. Also da war irgendwie so, ich habe mir irgendwelche Sorgen gemacht oder Ängste, ich kann das gar nicht mehr so richtig, aber irgendwas war, wo ich gedacht habe, Mensch, das wird das denn gut und so weiter. Also man macht sich ja auch mal so Sorgen, auch als Pastor hat man manchmal Sorgen. Und dann saß ich da und auf einmal war es mir, als wenn dieser Kirchturm wie die Hand Gottes war. Also ganz komisch, so gemerkt, das ist so eingeschlossen, das war so ein wohliges eingeschlossen Gefühl. Und dann habe ich nach vorne geguckt und in der Kirche ist das ja meistens so, dass ein Kreuz hängt. Und dann habe ich so gedacht, an diesen Vers, ja stimmt, ich bin eingeschlossen in der Hand Gottes, verborgen und dann mit Christus, also Christus habe ich vor Augen, in Gott. Das war einmalig und ich ging raus und ich wusste auf einmal wieder, jawohl, mein Leben, meine Sorgen, meine Angst, meine Not, ich muss sie nicht alleine tragen, sondern ich schaue auf den, der mir wirklich helfen kann. Und ich habe euch nochmal diesen Psalm hier an die Wand geworfen. Nehmt ihn mit für euer Leben. Es ist so wichtig. Ihr braucht auf nichts anderes gucken und ihr müsst auch nichts anderes tun, als eure Augen aufzuheben zu dem, von dem alle Hilfe kommt. Und dann geht es weiter in einem zweiten Punkt. Dann sagt, okay, machst du das oder soll ich das machen? Machst du das, gut. In einem zweiten Punkt sagt Paulus jetzt der Gemeinde, so tötet nun die Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich finde hier die Formulierungen wunderbar, die hier stehen. Also nicht so sehr das, wozu der Mensch fähig ist, das finde ich gar nicht so wunderbar. Aber die Formulierung, ich meine, wenn ich jetzt nach hinten gucken könnte, ohne das, kann ich das Mikrofon in die Hand nehmen? Geht das? Oder besser nicht? Oh ja. Bitte? Ich darf nicht, ich habe gefragt, ich habe böse Blicke gekriegt. Besser dann nicht. Ich mach mal so, ja? So. Also all das, was rot eingezeichnet ist, das ist mir aufgefallen. So tötet nun. In dem Bibelflyer dort, den wir wo einfach eingeladen haben, haben wir gesprochen von zieht aus die Kleider. Und es ist mir erst gestern eigentlich nochmal aufgefallen oder heute Morgen, dass der Paulus ja gar nicht sagt, der zieht das mal aus, an anderen Stellen wohl auch mal, sondern tötet. Das soll uns gleich mal beschäftigen, was das bedeutet. Die Glieder, die auf Erden sind, das ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, was denn hier wirklich steht. In vielen Übersetzungen steht, tötet die Glieder, die in euch sind. Aber hier steht aber gar nicht die Glieder, die in euch sind. Hier steht von den Gliedern, die auf der Erde sind. Ist das aufgefallen? Gut. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Es ist ja nicht so, dass wir immer gehorsam sind. Wir sind auch mal ungehorsam, auch als Kinder Gottes. Aber du bist kein Kind des Zorns mehr. Du bist ein Kind Gottes, ein Kind des Lichts, kein Kind des Zorns. Vers 7. In dem allen, was geschrieben steht, seid ihr mal gewandelt. Nehmt das wahr. Als ihr noch darin lebtet, ist immer die Vergangenheitsform. Vers 8, jetzt legt ab alles und so weiter. Vers 9, denn ihr habt den alten Menschen ausgezogen. Und Vers 10, und ihr habt den neuen Menschen angezogen. Als ich nochmal so diese Worte wirklich gelesen habe und den Fokus darauf gerichtet habe, war ich ganz, ganz neu begeistert. Es stimmt, wenn Paulus sagt im Galater Kapitel 2, Vers 20, nun nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was für ein Fokus. Ihr wart. Ihr seid das nicht mehr. Ihr seid Kinder des Lichts und der Liebe und Kinder Gottes. Ihr seid nicht mehr Kinder des Zorns. Und auch nicht mehr Kinder des Ungehorsams, obwohl ihr manchmal ungehorsam sein könnt. Paulus redet von dem Zustand, in dem der neue Mensch ist. Und ich glaube, dass wir das immer wieder lernen müssen, zu verstehen, was Jesus in uns getan hat. Und auch, was wir für eine Autorität und was wir für eine Kraft durch Christus in uns haben. Ich bin immer sehr begeistert von dieser Geschichte im Alten Testament, wo der Kain den Abel, so kurz bevor der den umbringen möchte. Und ihr wisst die Geschichte, Kain und Abel opfern und das eine Opfer, nämlich das von Abel, wird angenommen und das von Kain nicht. Und dann ist der irgendwie tierisch eifersüchtig und er wird zornig und so weiter. Und dann regt sich etwas in ihm. Und er möchte jetzt diesen Bruder am liebsten umbringen. Und das sieht Gott dann. Und er sieht, was in dir manchmal so aufkommen kann. Er sieht, was dich einfangen möchte. Und er sieht auch, womit du Probleme hast. Er sieht das alles. Aber dann tut Gott etwas ganz Wichtiges. Und das ist so bezugnehmend hier auf dieses so tötet nun. Dann sagt nämlich Gott, ist nicht so, wenn du fromm bist, dann kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Und dann sagt er was Geniales. Du aber herrsche über sie. Und der kannte ja Jesus am Kreuz noch gar nicht. Und er wusste auch noch nichts davon, dass Christus in einem leben kann. Aber schon damals war offensichtlich die Möglichkeit gegeben, dass man nicht einfach nur Opfer irgendwelcher bösen Taten ist, die Gott nicht gefallen, sondern offensichtlich kann man irgendetwas dagegen tun, nämlich herrschen. Du aber herrsche. Ich erinnere mich an einen Gebetskreis bei uns in der Gemeinde, das war vor kurzem, noch in diesem Jahr, und es war ein Mann dort, der betete, also wir haben das immer dienstags, nachmittags, und er betete dann so, dass, Herr Jesus, hilf jetzt, dass der Satan nicht so stark ist und wehre den Finsternismächten und der Obrigkeit der Finsternis. Und er hat immer ganz viele Worte für. Und das machte der aber immer schon. Und ich konnte das irgendwann nicht mehr ertragen. Und dann haben wir Amen gesagt und der Gebetskreis war vorbei. Und dann habe ich gesagt, also ich möchte mal was sagen. Als Pastor darf man das ja manchmal. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, ich glaube, dass dein Gebet nicht erhört wird. Ja, dafür braucht man dann Salbung. Also das würde ich nicht immer sagen. Und meine Frau sagte auch später, na, ob Jesus das nie erhört, ist auch die Frage. Aber ich habe es einfach in dem Moment, ich dachte, harte Probleme brauchen manchmal harte Maßnahmen. Ich glaube, dass Jesus dann, ja, warum sagst du das? Ich so, was für eine Macht hat denn der Teufel? Hast du schon mal jemanden gesehen mit einem zertretenen Kopf, dass der Macht hat? Nee. Ich so, Jesus hat den Teufel besiegt am Kreuz. Und Jesus lebt in dir. Und du musst Jesus jetzt nicht mehr bitten. Und das sage ich dir auch heute. Du musst Jesus nicht mehr bitten, dass er dir den Teufel vom Leib hält. Und der Teufel hat auch keine, das ist vielleicht ein bisschen jetzt steil, die These, könnt ihr dann theologisch diskutieren in eurem Bibelkreis. Am Donnerstag habe ich gesehen, da diskutiert ihr das ja. Der Teufel hat auch gar nicht so viel Macht. Er ist besiegt. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, aber er hat einen zertretenen Kopf. Das Brüllen ist auch komisch bei dem. Oder? Ja, so stelle ich mir das immer vor. Und ich bin doch jetzt nicht Opfer und der Teufel kommt doch jetzt nicht. Und weißt du, diese Glieder, die da stehen, so tötet nun die Glieder, so heißt es ja hier in diesem Text. Ja, das sind einfach, weißt du, Jesus ist ein Gentleman. Ja, Jesus ist ein Gentleman. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und er sagt, wenn jemand meine Stimme hört, zu dem werde ich kommen und ich werde Gemeinschaft mit ihm haben. Aber diese Glieder hier, die von denen Paulus spricht, das sind keine Gentlemänner. Die treten die Tür ein. Die kommen und die wollen dich. Und es gibt einen Kampf um deine Seele und um dein Herz. Und sie wollen unbedingt, dass du das tust, was nicht göttlich ist. Aber weißt du, was du dann machen musst? Dann musst du auch, wir Menschen, wir können doch, es ist so eigenartig, wir können so stur manchmal sein. Wir. Aber immer an der falschen Stelle. Gegenüber anderen Menschen, eine Situation, dann sind wir stur, dann sind wir beleidigt. Sei doch mal stur, wenn der Teufel kommt und dich zur Sünde verführen möchte. Dann tret mal auf den Boden und sag, ich mach das nicht. Und dann sag nicht, ach Herr Jesus, jetzt wehre dir. Du sagst dem Teufel, Teufel, geh dahin, wo du hingehörst. In Jesu Namen. Das ist töten. Du sollst töten. Nimm dieses Schwert des Geistes in die Hand und schlag ihn in die Flucht. Und wenn der Teufel kommt und sagt, aber du bist nicht geliebt und du bist zu schwach, dann sag ihm, nein, ich bin geliebt und ich bin stark in dem Herrn. Halleluja! Ich weiß noch, eine ältere Dame aus der Gemeinde, wo meine Frau herkommt, war kurze Zeit auch in dieser Gemeinde. So eine ganz liebe Frau. Und sie sagte immer, wenn der Teufel dann kommt und in mein Zimmer und dann will er irgendwas, ja, mir Sorgen machen oder was weiß ich, dann gehe ich zum Fenster und dann mache ich das auf und dann sage ich, Teufel, raus mit dir. Und dann macht sie das Fenster zu. Das ist Kämpfen. Das ist Töten. Das ist in die Flucht schlagen. Sei stur, wenn der Teufel kommt. Aber dazu musst du wissen, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist. Und dann kommen wir zu diesem dritten Punkt. Was bist du denn in Christus? Vers 12. Ups. Weitermachen. So zieht nun an. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und die Geliebten. Atme das mal ein, was hier steht, was du bist. Auserwählt. Wenn ich darüber predige, über diesen Passus, dann haben manche in der Gemeinde oft ganz mulmige Assoziationen. Denn sie erinnern sich an Völkerball damals, wo sie lange auf der Bank saßen und sie wurden nicht gewählt. Ja, vielleicht hast du das auch erlebt, dass du nicht gewählt wurdest oder dass du nicht gesehen wurdest, dass du vielleicht verletzt wurdest. Du bist in Jesus etwas geworden. Der schaut nicht mehr dein altes Leben an. Gott, der Vater, schaut dich durch den Sohn Jesus an und in ihm bist du gerecht, geheiligt und makellos. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich wähle dich aus. Und vielleicht sagst du danach, ich bin viel zu gering, ich bin viel zu wenig. Und er sagt, ich wähle dich aus. Ich will dich in meiner Mannschaft haben. Und ich habe dich geheiligt. Du denkst nicht immer heilig, du redest nicht immer heilig und du bist nicht immer heilig, das weiß ich selbst und trotzdem bist du heilig. Und du darfst immer wieder zu mir kommen und diese Vergebung, die ich dir geschenkt habe, in Anspruch nehmen und glauben, dass ich reiche, auch ich in dir, dass ich verändere, was so notwendig ist, was verändert wird. Das bist du. Erwählt, heilig und so unfassbar geliebt von Gott. Das ist das Selbstverständnis von gläubigen Menschen. Ich vergleiche das Evangelium gerne mit einer Mausefalle. Das meine ich gar nicht so positiv. Mausefalle ist ja in der Regel nichts Schönes. Also ich war noch nie eine Maus, aber ich schätze das. Also das, weißt du, am Anfang wird ja immer gesagt, ja, Jesus macht frei und er hat ein Leben in Fülle und so weiter. Und das stimmt ja auch alles. Und dann kommst du da rein, ne, das ist wie so ein Speck, ne, und dann kommst du da rein in diese Falle und dann zack, ne, nimmst du es und dann schnappt die Falle zu und dann bist du im Gemeindealltag drin. Ja, und dann sagen sie dir, was du jetzt noch alles machen musst und was du alles machen sollst und wie du noch bist und was du werden sollst. Und das ist total anstrengend. Also die meisten Christen sagen mir, ich bin nicht geduldig genug, ich kann nicht genug lieben. Und ich sehe so ein Erschöpftsein von Christen und ich denke, was ist denn da los? Das Evangelium wirkt doch weiter, mach die Mausefalle auf. Das Evangelium ist nicht dafür, damit du in den Himmel kommst, sondern das Evangelium ist, damit du das leben kannst, was hier ist. Es ist eine frohmachende Botschaft, mit Jesus zu leben, weil er macht es in dir. Ob du 30 Jahre verheiratet bist oder ob du 80 Jahre alt bist oder ob du 20 Jahre unterwegs bist oder ob du gerade angefangen hast, im Glauben zu leben, Jesus macht es in dir. Das ist Evangelium. Und dieses Selbstverständnis, ich wünsche mir das so sehr, dass wir mit demütiger, breiter Brust vor dem Thron Gottes stehen und sagen, ich danke dir und ich preise dich, Herr, dass ich ein Erwählter und Geheiligter und Geliebter von dir bin. Ich danke dir dafür. Und die meisten kommen zu Jesus und sagen, ich habe nicht genug und ich kann nicht genug und das habe ich nicht geschafft und da bin ich noch und das muss ich noch ein bisschen mehr lernen und so weiter. Du bist viel mehr. Du bist viel mehr durch das Evangelium. Und dann kannst du das auch, wenn du dich in diesem Selbstverständnis siehst, wenn du dich, hier, setz dich doch mal zu Hause hin und bet das mal. Sag, Herr, ich danke, ich komme zu dir als dein Erwählter und Heiliger und Geliebter. Das Wort vor allem Heiliger wird dir schlecht über die Lippen kommen. Mach's trotzdem mal, ganz laut. Sag's laut, was du bist vor Gott. Du machst dich nicht groß, du sprichst sein Wort aus. Und dann kannst du das auch alles lieben. Herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Und diese Freundlichkeit, die uns manchmal so abgeht. Und demütig sein und sanftmütig sein und geduldig sein und den anderen ertragen und auch vergeben. Und das sind natürlich alles immer Dinge, die man irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, erkämpfen muss manchmal, weil sie einem so leicht abgehen. Aber in Christus sind sie vorhanden. Ich sage das oft, dass du weniger an der Vergebung oder weniger an der Liebe, sondern zuallererst an der Beziehung zu deinem Herrn Jesus, dass er in dir wächst. Und ich glaube, dann ist so viel möglich. Und Paulus sagt über alles, aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Habe ich die Folie? Ja. Und dann zum Schluss, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und das wünsche ich euch als Gemeinde jetzt hier in Issum, wünsche ich uns in Kleve und überhaupt der Gemeinde Jesu, dass sie das Wort immer wieder liebt. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Was ist das Wort Christi? Nun, im Vers 14 könnt ihr das lesen. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und ich habe das mal anders betont. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Er sagt nämlich im Johannesevangelium im 13. Kapitel, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie Christus euch geliebt hat, uns geliebt hat. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Wort Christi. Das heißt nicht, lies mehr Bibel, könnte man lesen, habe ich auch immer gedacht. Aber das Wort Christi bedeutet das Wort, was Jesus selbst gesagt hat über die Liebe. Über alles zieht an die Liebe. Es steht jetzt nicht im Programm, dass ich beten darf. Darf ich das tun? Ja, das ist doch schön. Ja, man muss mal ja fragen. Ne? Ich habe schon mal gebetet und dann sagte einer ganz aufregend, jetzt nicht. Ich gesagt, wir sind doch hier im Gottesdienst, aber gut. Komm, lass uns aufstehen und beten. Derjenige, der kann. Herr, und das war mein Gebet, dass du heute etwas Herzerfrischendes schenkst. Und das hoffe ich, ich glaube, dass du es getan hast. Ich weiß nicht, wen du berührt hast, Herr, und wo dein Evangelium und wo dein guter Geist heute gewirkt hat. Aber ich preise dich, dass dieser Fokus auf Jesus Christus und dieses Augenaufheben zu dem, von dem alle Hilfe kommt, immer stimmt. Und das wollen wir jetzt tun. Ich bete, dass meine Geschwister das schaffen, in ihrem Leben, in ihren Sorgen, die sie haben, vielleicht auch in ihren Persönlichkeiten, die sie so mittragen, worunter sie manchmal leiden oder andere leiden, dass sie jetzt diesen Aufblick wagen und zuallererst darüber nachdenken, nicht was sie falsch gemacht haben, sondern was sie sind. Ich preise dich, dass du erwählt hast, dass du geheiligt hast, dass du makellos gemacht hast, dass dein Blut geflossen ist zur Vergebung all unserer Schuld und dass dieses uns reinigt und heiligt und auch erneuert. Und ich bete darum, Herr, dass Menschen es schaffen zu töten, was ihnen in die Quere kommt und sie kaputt machen möchte. Herr, wo Menschen Sorgen haben oder Probleme haben mit irgendwas, mit was auch immer, ich bete darum, dass sie aufstampfen und dem Teufel nicht Tor und Tür öffnen, sondern trotzig sind und sagen, wo er hingehört. Und dass stattdessen der Christus in ihrem Herzen regiert mit seiner Liebe. Ich bete, dass diese Liebe auch in dieser Gemeinde wirkt, mehr und mehr. Herr, wo Streitigkeiten sind, vielleicht Lehrstreitigkeiten, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen und wo man sich tatsächlich auch mal ertragen muss. Ich bete, dass wir es heute alle miteinander schaffen, über allem die Liebe anzuziehen und dieses Wort des Christus, der Liebe, reichlich unter uns wohnen lassen und auch in uns wirken lassen gegenüber anderen Menschen, gegenüber unseren Schwestern und Brüdern. Ich bete dich an, ich preise dich und ich danke dir, dass du heute Morgen ausgeteilt hast und dass du mit jedem gehst in seinen Alltag und genau das Wort nachhalt, was du zu jedem Einzelnen sagen möchtest. Wir preisen dich, Vater, in Jesu Namen für dein gutes Wort und für deine Herzerfrischung. Amen.